Sie hören Wortreich, den Predigt-Podcast. René Gehring wird heute über die geheime Weltherrschaft Gottes sprechen. Schön, dass Sie reinhören.
Ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich, euch zu sehen hier vor Ort, wie auch die Zuschauer zu Hause, von denen ich nicht viel sehen kann, aber zumindest die Kameras, die mich hier anlächeln. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich glaube, die meisten von euch besitzen einen Laptop. Und wenn man den Bildschirm aufklappt, dann sieht man ganz schnell, dass sich was tut. Ich mache meinen Laptop praktisch täglich auf und in der Regel ist in Windeseile ein Bild zu sehen, darf mich anmelden und schon bin ich drin und kann loslegen. Und immer wieder, es vergeht wirklich fast keine Woche, da muss ich zurückdenken an den ersten Computer, den ich besessen habe. Bei dem war das nicht so. Der erste Computer, den erhielt ich, als ich 12 Jahre alt war. Das war ein 386er SX mit 16 Megahertz. Ich weiß nicht, wem das noch was sagt. Wir rechnen heute nicht mehr in Megahertz und wir reden auch nicht mehr von 386. Aber das war die Zeit, in der es bei mir losging, die Karriere des Computers im Hause Gehring. Damals hatte man auch noch kein Handy. Man hatte noch kein Internet, das kam gerade erst auf. Ich erinnere mich, wenn man telefonieren wollte, dann musste man zu einem Telefon gehen. Das hat man nicht am Körper tragen können, weil es ein Kabel gab, das mit der Buchse in der Wand verbunden war. Und das Telefon, das wir hatten, zumindest meine Großeltern, wir hatten schon ein bisschen moderner, bei mir daheim, meine Großeltern hatten ein Telefon, das hatte noch eine Drehscheibe. Kennt das doch jemand? Wo man noch richtig drehen musste und dann gibt es ein Surren, es geht wieder zurück und dann kann man die nächste Nummer tippen. Bei meinen Eltern gab es schon eines mit Tasten. Da hat man schon drücken können, schneller drücken können, aber es hat auch einfach nur gewählt. Man hat nur telefonieren können, man hat kein Display gehabt, keine SMS schreiben oder empfangen können und schon gar nicht ins Internet gehen können. In der Zeit war es so, wenn man unterwegs war, dann hat man sich 3 Groschenstücke eingesteckt. Die Deutschen unter uns wissen vielleicht noch, was Groschen waren. Das sind 10 Pfennigstücke gewesen, denn die hat man gebraucht, wenn man in eine Telefonzelle gegangen ist. 3 Groschen eingeworfen, um telefonieren zu können. Heute kennt man Telefonzellen so gar nicht mehr. Ich bin letztens beim Spazierengehen so Richtung Salzburg über eine gestolpert gewissermaßen. Wir haben Fotos davon gemacht, weil das so skurril war, eine Telefonzelle zu sehen. Früher hat man das in jedem kleinen Ort gehabt, weil man ja doch vielleicht mal daheim anrufen musste. Das war die Zeit, in der ich meinen ersten Computer erhalten habe. Wie gesagt, es war ein 386er SX mit 16 Megahertz. Der Bildschirm war, wie damals üblich, monochrom. Monochrom bedeutet, es gab einfach nur hell und dunkel. Ich würde es nicht mal weiß nennen. Das war so eine Mischung aus einem verwaschenen Weiß und einem schwarzen Hintergrund. Und das Betriebssystem war eine Befehlszeile, wem das noch was sagt. MS-DOS 5.0. Da kam dann C:// und dann so eine eckige Klammer. Und dann durfte man dahinter sagen, was man machen will. Da gab es nicht mal eine Maus. Und für eine Maus brauchte man einen extra Treiber auf einer Diskette, die man installiert hat. Und hoffentlich hat es funktioniert. So sah das damals aus. Und ich erinnere mich, dass ich so begeistert war von dem, was ich da bekam. Ich muss gestehen, ich hatte es mir nicht gewünscht. Ich wusste damit nicht viel anzufangen. Aber als er dann da war, war ich doch sehr fasziniert. Und ich dachte mir, so ein Gerät, das war immerhin so ein richtiger Block, den man sich da irgendwo hinlegen musste mit vielen Kabeln und einem riesen Bildschirm da drauf, der nicht sehr scharf war. Bilder hat man nicht bearbeitet, Videos konnte man sich nicht ansehen. Aber ich dachte mir, wenn das so was Großes und ja auch Teures ist, daran werden wir eine ganze Weile haben. Ich habe mir also ein Buch zugelegt, MS-DOS 5.0, und ich habe dieses Buch etwa 600 Seiten an einem Tag durchgearbeitet. Markiert, auswendig gelernt die Befehle, damit ich weiß, wie ich meinen PC bediene. Ich habe vieles davon heute noch im Kopf, obwohl es schon so lange her ist. Weil ich dachte, daran habe ich lange. Wisst ihr, wie lange ich daran hatte? Es waren etwa 2 Jahre. Und dann war Windows 3.11, wer das noch kennt, Standard. Aber auf meinem PC hatte ich es dann irgendwann. Mein PC hatte damals 1 Megabyte RAM und 40 MB Festplatte. Könnt ihr euch das noch vorstellen? Jedes Handy hat heute mehr, jeder Chip im Auto hat heute wesentlich mehr. Ich erinnere mich noch, ich bin arbeiten gegangen, damals als 13-, 14-Jähriger in dem landwirtschaftlichen Betrieb meines Onkels, habe 1 D-Mark pro Stunde verdient. manchmal waren es dann auch zwei bei schwereren Arbeiten, und habe versucht, mir genügend Geld zu erarbeiten, um den PC aufzurüsten. Das hat man damals noch gemacht. Statt einen neuen zu kaufen, hat man aufgerüstet, um Geld zu sparen. Und ich erinnere mich noch an den Kostenvoranschlag von einem Mann, der das für mich gemacht hätte. Ein MB RAM hätte damals 100 D-Mark gekostet. Das wären heute inflationsbereinigt etwa 80 Euro für ein MB. Ich habe mal nachgerechnet, mein jetziger Laptop hätte mich nur das RAM, also der Arbeitsspeicher, 2,5 Millionen Euro gekostet. Könnt ihr euch das vorstellen? 2,5 Millionen Euro. Wie die Zeiten sich ändern. Und selbst damals, und ich spreche hier von Mitte der 1990er Jahre, das ist jetzt noch nicht so lange her. In der Mitte der 1990er Jahre konnte man schon einiges an Computergeschichte überblicken. Und so wurden die Computerexperten der damaligen Zeit gefragt, wo stehen wir denn wohl in ein paar Jahren? Da geht es nicht um Prognosen von 20 Jahren, das darf man sich nicht erlauben, wenn es um technische Geräte geht, aber vielleicht so in 5 Jahren. Wo stehen wir in 5 Jahren? Vielleicht konnte man das einigermaßen abschätzen. Es gab damals eine Prognose von einem Microsoft-Manager, gerade die Weltfirma für Software geworden, weil sie das Betriebssystem Microsoft DOS rausgebracht hat, das auf allen Rechnern lief, bis auf ein paar skurrile Anwender, die Apple hatten. Das war aber damals wirklich ein Nischenprodukt. Das war nicht so gängig wie heute. Es gab ja noch lange kein iPhone. Und der Microsoft-Manager Brad Silverberg sagte 1991, DOS wird es immer geben. Wir haben erkannt, wie leidenschaftlich die Leute an DOS hängen. DOS heißt Direct Operating System. Das war also einfach eine funktionale Bezeichnung. Nichts sehr Modisches, Schönes, einfach funktional für das, was man da tut. Man gibt einen Befehl ein und genau das wird ausgeführt. Wie gesagt, das waren dann nur wenige Jahre. Mitte der 90er war Windows schon Standard. Da hat man mit einer Maus und mit Bildern operiert und nicht mehr mit einer Befehlszeile. 1993 hat Bill Gates, und ich glaube, ich muss nicht sagen, wer das ist, hat Bill Gates verheißen, Internet, kam gerade auf damals, Internet sei nur ein vorübergehender Hype. Ich glaube, wir alle würden dem heute widersprechen. 1993 hielt der Software-Guru schlechthin, Bill Gates, der Gründer von Microsoft, ist für einen vorübergehenden Hype. Und 1981, wenn wir also nochmal ein bisschen zurückgehen, 1981 hat er schon gesagt, 640 Kilobyte sind genug Speicher für jeden. 640 Kilobyte, das ist weniger als 1 Megabyte. Meine Festplatte damals waren 40 MB, meine Festplatte heute ist 1 Terabyte. Das ist dann 1 Million. 1 Million. Bin ich da richtig? 1 Million Megabyte, also wesentlich, wesentlich größer. 2007 sagte Steve Ballmer, damals Microsoft-Chef, dass das iPhone keine Zukunft hätte und niemals signifikante Marktanteile erobern würde. Ich werde jetzt nicht fragen, wie viele hier ein iPhone haben, aber ich gehe davon aus, dass auch hier ein signifikanter Anteil der Anwesenden wäre, die ein iPhone besitzen. Das waren alles Männer ihres Fachs, die sich wirklich gut auskannten. Und wenn wir diesen technischen Bereich verlassen und gehen mal rüber in eine andere Branche, in die Autobranche, 2015 hat der Vorstandsvorsitzende von der Porsche AG, als jemand, der sich wirklich gut auskennt mit Trends in der Autoindustrie, Matthias Müller war das damals, er hat vorhergesagt oder er war der Überzeugung, ich zitiere, das autonome Fahren stellt für mich einen Hype dar, der durch nichts zu rechtfertigen ist. Heute ist autonomes Fahren die Zukunftstechnologie schlechthin, an der die großen Firmen forschen, für die es so wichtig ist, dass sogar die großen Unternehmen sich zusammentun, um in Joint Ventures doch hoffentlich bessere Software entwickeln zu können, weil autonomes Fahren der Zukunftstrend ist. Wie konnten sich diese Männer derart täuschen? Und warum schauen wir uns das heute an? Es ist interessant, das zu sehen, aber ich glaube, dass es doch so manches Mal auch auf uns zutrifft, auf gläubige Menschen. Dass wir, wenn wir in die Zukunft blicken, wenige Jahre oder ein bisschen länger, vielleicht auch manchmal völlig daneben liegen mit dem, was geschehen wird. Dass wir fest davon überzeugt sind, diese, jene Sache funktioniert nicht. Und am Ende kommt alles ganz anders. Ich glaube, dass wir uns manchmal schon dazu erzogen haben, zu klein zu denken, zu wenig zu hoffen, zu wenig zu glauben. Letztlich vielleicht das als eine Kultur zu pflegen, was die Bibel einfach als Kleinglaube bezeichnet. Dass wir es vielleicht auch für demütig halten, geistlich Zwerge zu sein und nicht wirkliche Glaubensriesen zu werden. Dass wir vielleicht sogar so weit gehen zu meinen, Einsatz für das Reich Gottes, Einsatz für das Evangelium lohnt sich nicht mehr wirklich heute. Seit 2000 Jahren erzählen wir die gleichen Geschichten und es mag sie keiner mehr hören. Nur am Rande, ich bin der festen Überzeugung, diese Geschichten, über die wir seit 2000 Jahren reden, sind den meisten Leuten gar nicht bekannt. Ich denke an so manche Begebenheit, die Woche gerade eine gehört, wo ein Religionslehrer nicht einmal weiß, was es bei der Geschichte der Königin Esther geht. Oder Kinder im Religionsunterricht an einer staatlichen Schule gefragt werden, um was es denn bei Noah geht. Und keiner kann es beantworten. Also selbst die Geschichten, die Standard sein müssten in einer christlichen Gesellschaft, sind es heute nicht mehr. Haben wir wirklich ein Produkt, für das es keine Kunden mehr gibt? Verteilen wir noch Nokia-Tastenhandys, während wir in einem Zeitalter der Smartphones leben? Ich glaube, manches Mal beschleicht uns so ein Gefühl. Und ich bin der Überzeugung, dass es nicht richtig ist. Aber diese geistliche Enttäuschung, Entmutigung und Schwarzmalerei ist nicht neu. Das gab es in verschiedenen Zeiten, vielleicht muss man sogar sagen, zu allen Zeiten. Ich möchte mit euch heute zurückgehen, einige Jahrtausende zurückgehen, in eine Zeit, in der jemand, der es hätte besser wissen müssen, wirklich ein Spezialist seines Fachs, sich komplett der Entmutigung hingibt. Und obwohl die Fakten dagegen sprechen, alles schwarz sieht. Ich rede von dem Fachmann für den Glauben in seiner Zeit, von Elia. Wenn wir zurückgehen in 1. Könige 19, Vers 15, und ich habe euch die Texte hier auch mitgebracht, dann könnt ihr leichter folgen. 1. Könige 19, Vers 14, hören wir von diesem großen Glaubensmann. Wir müssen bedenken, in seiner Zeit der Experte auf seinem Gebiet. Er ist derjenige gewesen, der Prophetenschulen geleitet hat, der, wenn man so will, vielleicht auch ein Ratgeber, zumindest aber Mahner des Königs Ahab gewesen ist. Er war Richter in Israel und großer Wundertäter, der Reformator seiner Zeit. Und er kommt an einen Punkt, an dem er sagt, ich zitiere hier, ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott der Heerscharen. Deinen Bund haben die Söhne Israel ja verlassen, haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie danach, auch mir das Leben zu nehmen. Ich allein. Wenn wir uns nur die wenigen Tage vorher ansehen. Er hat jetzt gerade eine Reise von 40 Tagen und Nächten hinter sich. Aber davor die Tage, wem er dort begegnet ist. Alleine das macht schon deutlich, dass er sich hier irren muss. Als er dem König Ahab begegnen möchte, um dann den Altar aufzubauen auf dem Karmel und dieses Gottesurteil herbeizuführen, dass das Volk Israel noch einmal für Jahwe gewinnen sollte, auf dem Weg dorthin begegnet er Obadja. Er ist ein wichtiger Beamter am Hof des Königs gewesen und sagt von sich, er habe 50 Prophetenschüler hier und 50 dort in Höhlen versteckt, damit der König sie nicht findet und tötet. Wir haben Obadja. Und wir haben mal mindestens, wenn es wörtlich zu verstehen ist, 100 Prophetenschüler, die offenbar den Glauben immer noch hochhalten, sind 101 Freunde von Elia. Darüber hinaus haben wir einen Tag vor der Flucht von Elia, die ihn hier in den Berg Horeb geführt hat, einen großen Sieg auf dem Berg Karmel. Das Volk Israel versammelt sich, wir wissen nicht genau wie viele, es werden Tausende gewesen sein. Das Feuer fällt vom Himmel und das Volk bekennt, der wahre Gott ist der, der mit Feuer geantwortet hat, der Schöpfergott, Jahwe. Das werden Tausende gewesen sein. Elia muss also eigentlich bewusst gewesen sein, er erlebt gerade einen Höhepunkt, einen geistlichen Triumph, einen Siegeszug. Und trotzdem sagt er hier, ich bin alleine übrig geblieben. Was ist mit Obadja, den 100 Prophetenschülern? Was ist mit dem Volk, das auf dem Karmel sich gerade auf die Seite des Herrn gestellt hat und die Propheten Baals getötet hat? Wie kann sowas passieren? In Vers 18 hören wir dann von Gott die direkte Antwort, ich habe 7000 in Israel übrig gelassen, alle die Knie, die sich nicht vor dem Baal gebeugt haben und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Ich glaube, dass Gott hier nicht von denen spricht, die sich jetzt gerade frisch bekehrt haben auf dem Berg Karmel aufgrund dieses Feuers. Ich glaube, hier geht es um die, die sich wirklich noch nie vor dem Baal gebeugt haben. All die Knie, die sich noch nicht gebeugt haben. Das heißt, in der ganzen Zeit, in der Elia meinte, er sei allein, 3,5 Jahre auf der Flucht vor diesem König, während der Dürre, während der Hungersnot, wo man wirklich sagen kann, hier fühlt man sich so richtig verlassen, sagt Gott, du warst nie allein. Da waren 7000 andere, Und keiner hat es gemerkt. Ahab hat sie gesucht, um sie zu töten, die immer noch festhalten an Jahwe. Und keiner hat gemerkt, dass sie da sind. Aber sie waren da. Elia hätte sich auch sagen können, wer hat mich denn versorgt die 3,5 Jahre während der Dürre und der Hungersnot? War nicht Gott immer auf meiner Seite? Wer ließ das Feuer vom Himmel fallen? Wer hat Regen gesandt nach den Jahren ohne Wasser? Wer hat mir diese Speise gegeben, die mir so viel Kraft gab, dass ich 40 Tage und Nächte durchgelaufen bin, bis ich jetzt hier stehe, um mit Gott persönlich zu sprechen? Es sind so viele Dinge geschehen, sogar innerhalb der kürzesten Zeit vorher, dass Elia hier wirklich keinen Grund hat, den Kopf hängen zu lassen. Und trotzdem haben wir hier nichts als Entmutigung. Alles ist verloren, sagt der Fachmann seiner Zeit. Ich befürchte, dass es uns manchmal genauso geht, dass Gott in dieser Welt eigentlich gewaltig wirkt und wir es überhaupt nicht wahrnehmen. Dass wir die Probleme sehen, die uns gerade betreffen. Angst, Entmutigung, Einsamkeit und wir glauben, es ist wirklich so. Obwohl es schon helfen würde, den Blick ein wenig höher zu heben, ein bisschen weiter zu sehen als nur unseren Tellerrand, unseren Horizont und vielleicht auch ein bisschen in der Geschichte zu kramen und zu schauen, was war denn gestern, letzte Woche, letzten Monat, letztes Jahr? Wie hat Gott mich geführt? Wie hat er auf mich Acht gegeben? Schauen wir uns an, was Gott alles gewirkt hat in dieser Zeit, was Elia offenbar nicht bewusst gewesen ist. Und wir bleiben noch einen Moment in diesem Kapitel, in 1. Könige 19, weil wir hier in der weiteren Antwort Gottes schon genau das sehen. Ich habe den Eindruck, dass Gott Elia helfen möchte, den Blick zu heben, um zu verstehen, Elia, deine Haltung jetzt gerade, deine Emotionen, deine Angst, das ist alles nicht gerechtfertigt. Und so sagt ihm Gott auch nicht, nimm dir mal ein Jahr Auszeit. Nimm dir ein Sabbatical, mach mal ein bisschen Urlaub, das sagt Gott ihm nicht. Stattdessen kommt Folgendes. Vers 15, der Herr spricht zu ihm, geh, kehre auf deinem Weg durch die Wüste zurück und geh nach Damaskus. Das gehört überhaupt nicht zu Israel. Das war gar nicht das Aufgabengebiet von Elia eigentlich. Geh nach Damaskus und wenn du dort angekommen bist, dann salbe Hazael zum König über Aram. Was hat der Prophet Israels, bitteschön, im Ausland verloren? Jetzt muss man bedenken, dass in der Zeit natürlich Aram eine feindliche Macht gewesen ist, die Israel immer wieder Probleme machte. Er wird zu den Feinden geschickt und soll bei den Feinden an oberster Regierungsspitze für Ordnung sorgen. Gott hat da was vor, er hat einen Plan und er sendet seinen Propheten. Statt ihn in den Urlaub zu schicken, damit er sich ein bisschen erholt, wird er an die Arbeit geschickt, Gottes Werk zu tun und das im Ausland. Warum das? Ich glaube, dass Elia bewusst gemacht werden sollte, dass Gottes Macht und sein Einflussbereich, dass Gottes Wirksamkeit weit über die Grenzen Israels hinausgeht. Er ist geflohen, weil Isabel gesagt hat, morgen wirst du tot sein. Und jetzt wird er zu dem König des Auslands geschickt oder zu der Regierungsriege im Ausland und soll hier einen König salben. Gott zeigt ihm damit, wenn ich schon um das Ausland mich sorge und dort kümmere, wer in der Spitze ist, wie viel mehr kümmere ich mich um das, was in meinem Volk geschieht? Wie kann er Angst haben vor Isabel oder vor Ahab? Er kümmert sich sogar um die Feinde Israels. Sprüche 16, Vers 4, meine ich, passt an dieser Stelle sehr gut. Der Herr macht alles zu seinem Zweck, auch den Gottlosen für den bösen Tag. Gefällt Gott, was Aram später Israel angetan hat? Sicherlich nicht. Und doch wird Aram verwendet für Krisen, die Israel erleben musste, um aufgeweckt zu werden von der Gottlosigkeit, von der Abtrünnigkeit, in der sie sich befanden. Gott macht alles zu seinem Zweck, auch den Gottlosen für den bösen Tag. Glauben wir das? Oder murren wir vielleicht manchmal viel zu sehr, weil da jemand gerade Macht hat in der Regierung oder in einer Institution oder vielleicht in einer Schule oder in einer Gemeinde oder irgendwo, vielleicht in einem Sportverein, wo wir uns sagen, warum ist der jetzt gerade mein Trainer und macht mir das Leben so schwer? Ich glaube, dass Gott alles, vom Großen bis zum Kleinen, wirklich in seinen Händen hält. Ich möchte mit euch eine Beweisführung durchgehen. Fangen wir mal an bei dem Volk Edom. Eines der Nachbarvölker Israels, ein ständiger Stein des Anstoßes, immer wieder problematisch für Israel und Juda. Was sagt Gott schon ganz früh, noch bevor Israel in Kanaan angekommen ist? Folgendes: Er gebietet dem Volk Israel und spricht: Ihr werdet durch das Land eurer Brüder, der Söhne Esau, ziehen, die auf dem Seir, dem Gebirge Seir, wohnen, und sie werden sich vor euch fürchten. Aber hütet euch ja davor, sie zu bekriegen. Ich werde euch von ihrem Lande nicht einen Fußbreit geben, denn das Gebirge Seir habe ich den Söhnen Esau zum Besitz gegeben. Er gibt Israel gerade Kanaan, aber vorher hat er offenbar für Edom schon genau das Gebiet ausgesucht, das ihnen gehören soll. Er hat einen Plan auch für Edom. Wie sieht's aus mit Moab? Da sprach der Herr zu mir: Du sollst den Moabitern keinen Schaden tun, noch sie bekriegen. Ich will dir von ihrem Land nichts zum Besitz geben, denn ich habe Ar den Söhnen Lot zum Besitz gegeben. Er hat Moab ein festes Gebiet zugeteilt. Wir kennen die Heilsgeschichte Edoms oder Moabs nicht, aber wir hören hier, dass Gott auch für sie einen Plan hat und fest ein Land zugewiesen hat. Ammon müssen wir uns auch noch ansehen, finden wir ebenfalls. Du wirst heute durch das Gebiet der Moabiter ziehen, bei Ar, und wirst in die Nähe der Ammoniter kommen. Denen sollst du keinen Schaden tun, noch sie bekriegen. Ich will dir vom Lande der Ammoniter nichts zum Besitz geben, denn ich habe es den Söhnen Lot zum Besitz gegeben. Die Verhältnisse sind jetzt ganz klar. Moab, Edom, Ammon, die Gebiete sind schon verteilt und daran wird nicht gerüttelt. Jetzt ist Israel an der Reihe. Offenbar waren die anderen sogar vorher. Wir haben also jetzt schon Aram, wenn auch in der späteren Zeit. Wir haben Edom, wir haben Moab und wir haben Ammon, und das ist nicht alles. Es gibt ja noch andere Nachbarn Israels, es gibt noch andere Völker, die wichtig waren. Wie sieht es aus mit den ständigen Problemen mit den Philistern? Auch da hören wir bei einem späteren Propheten, bei Amos 9, Vers 7, habe ich nicht Israel aus Ägyptenland geführt und die Philister aus Kaftor, man vermutet, dass es Kreta war, und die Aramäer aus Kir, vermutlich das Land Elam, also Babylonien. Das waren schwierige Völker. Das war nicht einfach mit ihnen. Und doch sagt Gott hier: So wie ich Israel geführt habe, so bin ich auch mit den Philistern umgegangen. Und so bin ich auch mit den Aramäern umgegangen. Gehen wir noch ein bisschen weiter. Ägypten, auch sie werden von Gott geführt. Hesekiel 29. Ich will Ägyptenland zur Wüste machen, inmitten verwüsteter Länder, und ihre Städte in Trümmern liegen lassen, inmitten verwüsteter Städte 40 Jahre lang, und will die Ägypter zerstreuen unter die Völker. Und in die Länder will ich sie verjagen. Kommt euch das bekannt vor? Ist das bei Israel nicht ganz genauso gelaufen? Denn so spricht Gott der Herr: Wenn die 40 Jahre um sein werden, will ich die Ägypter wieder sammeln aus den Völkern. Kommt euch das bekannt vor? Haben wir das nicht genauso bei Israel, nur eben 70 Jahre und keine 40? Ist genau das Gleiche. Ich will sie sammeln aus den Völkern, unter die sie zerstreut werden sollen, und will das Geschick Ägyptens wenden und sie wieder ins Land Patros bringen, in ihr Vaterland. Aber sie sollen dort nur ein kleines Königreich sein. Hier bekommen wir Einblicke an einigen Stellen dieser alttestamentlichen Propheten in das, was Gott auch mit anderen Völkern geplant hat. Ich glaube, dass unser Blick manchmal vielleicht viel zu sehr auf das Volk Gottes, Alten Testament Israel, im Neuen Testament das Christentum, beschränkt ist oder heute vielleicht auf unsere Kirche beschränkt ist und wir gar nicht sehen, was darüber hinaus alles noch gewirkt wird im Geheimen. Ich habe diese Predigt heute Gottes geheime Weltherrschaft genannt, weil ich glaube, dass wir es damit zu tun haben. Dass er herrscht auch in Gebieten, von denen wir glauben, da ist nur Abfall. Da gibt es nichts mehr zu hoffen. Da sind Hopfen und Malz verloren, da brauchen wir keinen Fuß hinsetzen. Da gibt es nichts zu holen. So hat Israel damals über diese Völker gedacht. Und jetzt sagen die Propheten, dass Gott so an diesen Völkern handelt. Gott sieht es offenbar anders. Wie sieht es aus mit Assyrien? Assyrien war ja auch kein kleines Problem für Israel. Ich nehme hier nur Jona 4, Vers 11 raus. Es gibt noch vieles darüber hinaus. Da spricht der Herr in diesem letzten Vers von diesem prophetischen Buch: Mich sollte nicht jammern, Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist, und dazu auch viele Tiere. Kümmert sich Gott also auch um die Assyrer? Kümmert sich Gott auch um die Tiere? Geht er also sogar weiter als nur menschliche Lebewesen in seiner Fürsorge, in seinem Interesse? Schauen wir uns noch zwei Texte an. Wir haben auch globale Aussagen. 5. Mose 32. Gedenke der vorigen Zeiten und hab Acht auf die Jahre von Geschlecht zu Geschlecht. Frage deinen Vater, der wird dir's verkünden. Deine Ältesten, die werden dir's sagen. Als der Höchste den Völkern das Land zuteilte und der Menschen Kinder voneinander schied, da setzte er die Grenzen der Völker. Gott setzte die Grenzen der Völker. Ist er derjenige, der das Schicksal auch der heidnischen Völker bestimmt, der sie führt, der Grenzen setzt? Grenzen werden in der Regel durch Kriege gezogen. Ist er derjenige, der diese Kriege auch steuert und führt? Nehmen wir uns noch einen Text aus dem Neuen Testament. Apostelgeschichte 17, Vers 26. Er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen. Und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen. Wir haben eine ganz klare Aussage von Paulus, der hier gerade zu den athenischen Philosophen spricht, die sich auch über ihr Land hinaus Gedanken gemacht haben. Und er macht hier ganz deutlich, Gott setzt die Grenzen. Nicht nur von den Griechen, nicht nur von den Römern oder von den Juden, sondern in aller Welt. Ich glaube, dass dieser prophetische Blick bei uns manchmal zu kurz kommt und dass uns allen gut täte, diesen Blick immer wieder zu heben, uns bewusst zu machen, Gott ist immer noch Herr dieser Welt. Es ist nicht Satan. So vieles schlecht läuft auf dieser Welt. Satan wird als Fürst dieser Welt bezeichnet, darüber steht ein König. Und mit dem haben wir es hier zu tun. Und er hat einen Plan für alle Völker. Wie genau herrscht er über die Vorgänge in dieser Welt? Auch die negativen Entwicklungen. Glauben wir wirklich, dass Gott auch Revolutionen, dass Gott Umstürze und Kriege in seiner Hand hält? Ich erinnere an einen Vers aus dem Buch Daniel, wo Daniel genau das behauptet. Könige kommen oft auf den Thron durch Umstürze, durch Revolutionen, durch Kriege. Aber er macht hier in Daniel 2 deutlich, wo diese Vision kommt, mit dieser großen Weltsicht, was noch geschehen wird bis zum Ende der Zeit, welche Reiche kommen werden. Und er macht ganz klar, Gott ändert Zeit und Stunde. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Oder, wie Sprüche 21, Vers 1 hier vielleicht ergänzen könnte, er lenkt das Herz der Könige wie Wasserbäche. Das heißt nicht, dass ihm alles gefällt, was diese Könige und Machthaber tun. Aber das heißt im Sinne von Sprüche 16, Vers 4, er gebraucht auch den Gottlosen für den bösen Tag. Er wird auch das, was durchaus als schlecht und falsch bezeichnet werden kann, zu etwas Gutem verwenden. Auch bei den Völkern, von denen wir vielleicht glauben, dass Gott mit ihnen nichts zu tun hat. Wo wir vielleicht nur Misserfolg sehen, aber Gott einen großen Plan ausführt. Ich glaube, dass Ellen White in ihrem Bestseller recht hat, wenn sie in dem Buch Vom Schatten zum Licht aus göttlicher Perspektive Folgendes schreibt. Und sie nimmt uns hier mit in die Zeit, in der wir später zurückschauen werden auf das Weltgeschehen. Wenn der Tag der Wiederkunft schon stattgefunden hat und das himmlische Gericht tagte, und wir nun verstehen, was auf dieser Welt gewesen ist. Sie sagt, Folgendes wird uns bewusst werden. Je mehr die Menschen über Gott erfahren, desto größer wird die Bewunderung über das Wesen, die Bewunderung für das Wesen Gottes. Wenn Jesus vor ihnen die tiefsten Wunder der Erlösung und die erstaunlichen Erfolge in der großen Auseinandersetzung mit Satan offenlegt, werden die Freigekauften von noch herzlicherer Zuneigung ergriffen sein. Ich muss gestehen, ich bin an diesem Vers, an dieser Stelle hängen geblieben und habe mir ernsthaft die Frage gestellt, wo sind denn diese erstaunlichen Erfolge in der Auseinandersetzung mit Satan? Wenn ich mir die Nachrichten ansehe, wenn ich in der Zeitung lese, habe ich den Eindruck, das Gegenteil ist der Fall. Es sind erstaunliche Erfolge Satans. So vieles, was schlecht läuft, so viele Menschen, denen es schlecht geht, so viele Katastrophen, die geschehen, Kriege, Umstürze, politisch verkehrte, wie ich meine vielleicht, verkehrte Entscheidungen. Und jetzt heißt es hier, erstaunliche Erfolge. Stimmt was mit unserem Blick vielleicht so manches Mal nicht? Es geht noch weiter. Satan ist wie gelähmt, beschreibt sie dann. Satan ist wie gelähmt, wenn er die Herrlichkeit und Majestät Christi erblickt. Er, der einst ein schirmender Cherub war, erinnert sich nun an seinen Fall. Er erinnert sich an seine Unschuld und Reinheit, an den Frieden und das Glück, deren er sich erfreute, bevor er gegen Gott murrte und Neid gegen Christus entwickelte. Seine Anklagen, seine Auflehnung, seine Verführungen. durch die er hoffte, die Sympathie und Unterstützung der Engel zu erhalten, seine hartnäckige Weigerung, selbst etwas zu seiner eigenen Wiederherstellung beizutragen, als Gott ihm Vergebung gewährt hätte, alles erscheint lebhaft vor seinen Augen. Er blickt auf das Werk zurück, das er unter den Menschen angerichtet hat und auf dessen Folgen. Jetzt haben wir Satans Perspektive, wie er das Geschehen in dieser Welt beurteilt. Er blickt auf sein Wirken in dieser Welt zurück. Die Feindschaft des Menschen gegen seinen Nächsten, die schreckliche Vernichtung von Leben, der Aufstieg und Fall von Königreichen, der Sturz von Königen, die lange Reihe von Tumulten, Kriegen und Revolutionen. Er erinnert sich, wie er sich dem Werk Christi ständig widersetzte und der Mensch deshalb immer tiefer sank. Er erkennt, dass seine teuflischen Anschläge wirkungslos waren. Unfassbar, oder? Wenn ich die Nachrichten lese, sieht das anders aus. Aber ihm wird bewusst im Rückblick auf das, was wir heute in den Nachrichtengeschichtsbüchern lesen, ihm wird bewusst, es waren nur Fehlschläge. Seine teuflischen Anschläge waren wirkungslos, um die zu vernichten, die ihr Vertrauen auf Jesus setzten. Satan blickt auf sein Reich und erkennt, dass die Früchte seiner Bemühungen nur Misserfolg und Verderben waren. Kommt euch das heute so vor, wenn ihr in die Welt blickt? Dass Satan nur Misserfolg beschieden sei? Das muss ja bedeuten, dass Gottes Werk und seinem Volk irgendwie immer wieder Erfolg beschieden ist. Dass jede Schlacht, die wir geistig schlagen, von Erfolg gekrönt ist, wenn Satan offenbar nur Niederlagen erleidet. Immer und immer wieder wurde er während des großen Kampfes besiegt und gezwungen nachzugeben. Er kennt die Macht und Majestät des Ewigen nur allzu gut. Und an der Stelle, ich will ganz offen und ehrlich sein, an der Stelle habe ich mich gefragt, kenne ich die Macht des Allmächtigen wirklich gut, wenn meine Perspektive doch noch so anders aussieht? Ich es oft gerade andersrum denke und meine, Gott, wo bist du? Gott, warum hast du hier nicht aufgepasst oder dort nicht eingegriffen? Warum lässt du dies oder jenes zu? Und ich bin sicher, die Fragen, die habe nicht nur ich mir gestellt. Was ich hier lese, zeigt mir, da stimmt etwas in meiner Interpretation der Geschehnisse nicht. Und am Ende werden wir das anders beurteilen. Am Ende haben wir auch andere Voraussetzungen. Es wird uns vorhergesagt, dass wir einen Einblick in alles bekommen, was in dieser Welt geschieht. Und genau das fehlt uns jetzt manchmal. Das fehlte einem Elia zu der Zeit oder dem Volk Israel zu deren Zeit, wenn es um die Völker rundherum ging. Und sie konnten nicht akzeptieren, dass andere Völker von Gott vielleicht benutzt wurden, um Israel Lektionen zu erteilen. In 1. Korinther 6, Vers 2 und 3 hören wir: Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wisst ihr nicht, dass wir über Engel richten werden, wie viel mehr über Dinge des täglichen Lebens? Es werden die Bücher aufgetan, wir werden nicht nur verstehen, was Menschen getan haben, wir werden sogar verstehen, was Engel getan haben. Also die unsichtbare Welt, was unseren Augen jetzt verborgen ist. Und damit ist ein Moment, ein Punkt erreicht, an dem das Weltgeschehen sicherlich eine ganz andere Perspektive erhalten wird. Weil wir nicht mehr schließen müssen von dem Äußerlichen, was gerade wahrgenommen wird. Wir können in die Herzen hineinblicken. Das wird auch deutlich in 1. Korinther 4, Vers 5. Wenn der Herr kommt, wird er auch ans Licht bringen, was im Finsteren verborgen ist, und wird das Trachten der Herzen offenbar machen. Ich bin davon überzeugt, wenn der Moment dann da ist, wenn wir zu Gericht sitzen und die Bücher aufgetan sind und wir diese Dinge plötzlich wahrnehmen können, wir werden uns selbst in vielen Fällen schuldig sprechen. Und da rede ich jetzt nicht Schuld im moralischen Sinne, weil wir falsch gehandelt haben, sondern weil wir falsch geurteilt haben. Dass wir zurückblicken auf das Geschehen in dieser Welt, in unserer Lebenszeit, vielleicht auch davor, wenn wir das ein oder andere erforscht haben, und uns dann sagen, wie konnte ich das so nur denken? Wie konnte ich nur so pessimistisch sein? Wie konnte ich so angsterfüllt sein, so hoffnungslos, vielleicht deprimiert, wie Elia am Horeb? Wie wird es Elia gehen, wenn er das Geschehen seiner Zeit, Isabel und Ahab als Machthaber, aus himmlischer Perspektive wahrnimmt? Es wird uns berichtet, dass er dann sehr bald im feurigen Wagen in den Himmel aufgefahren ist. Er wird die Erklärungen sicherlich sehr bald bekommen haben. Er wird jetzt schon wissen, wie falsch diese Perspektive war. Auf uns wartet das noch. Aber ich glaube, dass es gut ist, wenn wir mit negativen Urteilen zurückhaltend sind. Gerade bei politischen Veränderungen, gesellschaftlichen Veränderungen, dass wir fest darauf vertrauen, Gott hat seine Finger in allem, auch wenn es unangenehm ist. Es gibt eine merkwürdige Begebenheit in den Evangelien, die mich stutzig macht, von der ich glaube, dass sie überliefert ist, so kurz und knapp sie ist. Dass sie überliefert ist, um uns bewusst zu machen, Gott wirkt ganz konkret und aktiv auch unter denen, deren Namen wir nicht einmal kennen. Ich denke an Folgendes, Markus Kapitel 9, Verse 38 bis 40. Johannes sprach zu Jesus, Meister, wir sahen einen, der trieb böse Geister in deinem Namen aus und wir verboten es ihm, weil er uns nicht nachfolgt. Jesus aber sprach, ihr sollt es ihm nicht verbieten, denn niemand, der ein Wunder tut in meinem Namen, kann so bald übel von mir reden. Denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Die Jünger kennen den Namen nicht, offenbar. Sie kennen diese Person nicht mehr. Jesus gibt uns keine Hintergründe, aber er macht eines deutlich. Da gibt es Leute, die wirken zu meinen Gunsten, ohne dass jemand von dem Kreis der Jünger Jesu, von denen, die zum Volk Gottes gehören, wüsste, was da gerade geschieht. Das sollte uns lernen, vorsichtig zu sein. Vorsichtig, wenn es um ein Urteil geht, anderen gegenüber. Vielleicht im Wirken in anderen Kirchen, in anderen Völkern, in anderen Ländern, in anderen Kulturen. Wer weiß, durch wen Gott dort wirkt, durch Leute, die vielleicht ein großes Werk vor sich haben, von Gott geführt, und wir kennen noch nicht mal deren Namen. Vielleicht ging es uns schon so, dass uns Leute, namenlose Personen, denen wir vielleicht nur mal einmal im Leben begegnet sind, etwas gesagt haben, das unser Leben verändert hat. Wir kennen den Namen nicht, wir kennen die Hintergründe nicht, wir haben keinen Grund, auf diese Worte zu hören. Und doch haben sie uns ganz, ganz tief getroffen und das Leben verändert. Ich habe sowas schon erlebt und ich schätze viele von euch auch. Dann spricht Gott durch Menschen, wo man es nicht erwartet. Ich bin über einen Artikel gestolpert. In Science of the Times, November 1904, in dem über genau dieses Thema gesprochen wird. Was woanders so alles geschieht, wovon wir keine Ahnung haben. Hier geht es zunächst um Elia. Elia dachte, er wäre in seinem Dienst für Gott allein übrig geblieben. Da kam vom Himmel die Antwort, ich habe 7000 in Israel übrig gelassen, alle, die ihre Knie nicht vor Baal gebeugt haben. Menschen können schlecht beurteilen, wie es mit dem Evangelium vorangeht. Wie Menschen vom Evangelium beeinflusst werden, die vielleicht nie eine Predigt von einem eingesegneten Prediger gehört haben. Überall auf Erden hat Gott seine Auserwählten. Wir sehen nur anderthalben Niedergang. Mögen die Menschen noch so gottlos sein, so gibt es doch solche unter ihnen, die aufrichtigen Herzens ernste Gebete an Jesus richten. Im Gericht wird vieles, was verborgen ist, offenbart werden. Dann wird zu erkennen sein, was der Glaube an Männern und Frauen ausgerichtet hat. Man wird sehen, wie kleine Gruppen von mitunter nur 3 oder 4 Personen insgeheim zusammenkamen, von denen wir gar nichts wissen. Insgeheim zusammenkamen, um Gott zu suchen und wie ihnen nicht nur Erkenntnis und Gnade zuteil wurde, sondern auch kostbares Gedankengut. Der Heilige Geist war ihr Lehrer und ihr Leben stand unter dem Segen Gottes, weil ihnen Gottes Ratschlüsse bekannt waren. Wenn Jesus das Unkraut vom Weizen trennt, wird sich zeigen, dass Gott diese demütigen Nachfolger erkennt und ehrt. Wer weiß, wie viele es da draußen gibt, von denen wir keine Ahnung haben, die aber aufrichtig Gott suchen, Sabbat für Sabbat oder an einem anderen Tag, so wie sie es erkannt haben, zusammenkommen, um die Bibel zu studieren und durch den Heiligen Geist gelehrt und geführt werden. An anderer Stelle hören wir im Sieg der Liebe, gleiche Autorin, in seiner Vorsehung hatte Gott die Entwicklung der Völker und das Auf und Ab menschlicher Antriebe und Einflüsse gelenkt, bis die Welt für das Kommen, hier geht es um das erste Kommen, des Erlösers reif war. Außerhalb des jüdischen Volkes gab es Menschen, die das Erscheinen eines göttlichen Lehrmeisters voraussagten. Außerhalb des Volkes Israel, beziehungsweise der Juden, gab es Propheten, die vorhergesagt haben, da kommt ein Messias. Die haben ihr Volk gelehrt, wir kennen keinen Namen von ihnen. Wir wissen nicht, wie einflussreich sie waren. Wir wissen nicht, wie viele Anhänger sie hatten, aber sie waren da. Und sie haben das Volk im römischen Einflussbereich vorbereitet auf die Botschaft, die durch die Apostel kommen würde. Wir kennen nicht einen Namen, aber sie sind da. Sie suchten nach der Wahrheit und wurden vom Heiligen Geist geleitet. Wie Sterne am Nachthimmel tauchten solche Lehrer einer nach dem anderen auf. Ihre prophetischen Aussagen entfachten Hoffnung in den Herzen von Tausenden in der heidnischen Welt. Ein biblisches Beispiel haben wir, die Weisen aus dem Morgenland. Wer hat ihnen denn gesagt, dass diese Sternenerscheinung so zu interpretieren sei, dass sein König geboren ist? Wer hat ihnen geholfen, die Schriften, die vermutlich über Daniel nach Babylon gekommen sind, aus dem 5. Buch Mose, wo dieser Stern in Jakob vorhergesagt wird, dieses Zepter, das aufgehen würde? Wer hat ihnen gesagt, wie das zu verstehen ist, wenn es die Juden der Zeit Jesu überhaupt nicht verstanden haben, es leichtfertig abgetan haben, erschrocken waren, weil da könnte was dran sein, aber sie haben es nicht verstanden. Aber aus dem Morgenland kommt eine kleine Schar von Pilgern und betet den Messias an. Und da frage ich mich immer wieder, wenn ich solche Zeilen lese, wie viele Menschen gibt es in dieser Welt, wie viele Millionen, vielleicht Milliarden, die aufrichtig nach Gott suchen, die vieles nicht wissen, weil sie vielleicht keinen richtigen Zugang zur Bibel haben. Und doch folgen sie treu. Ich möchte mit einer kleinen Geschichte schließen, die ich noch als Kind in einem Missionsbericht mal hörte. Ich habe nur noch Eckpunkte in Erinnerung. In diesem Missionsbericht wurde von einem Mann berichtet, irgendwo in Südamerika, ich weiß nicht mehr in welchem Land, der ziemlich arm war und bettelte und versucht hat, sich irgendwie über Wasser zu halten. Und als er so unterwegs ist durch die Straßen in seiner Stadt, fällt ihm ein kleiner Zettel in die Hand. Und auf diesem Zettel steht nur ein Vers, Johannes 3, Vers 16. Ich bin sicher, jeder kennt ihn auswendig hier. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn sandte, damit alle, die an den Glauben nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Es ist nur dieser eine Vers gewesen, von dem aus er ein Missionswerk begonnen hat. Der wusste nichts von diesem Sohn Gottes. Er hatte keinen Zugang zu einer Bibel, bis einige Zeit später Leute auf ihn aufmerksam geworden sind, die eine Bibel und diesen Jesus besser kannten. Bis dahin hat er in seinem Freundeskreis, in seinem Verwandten, seinem Bekanntenkreis schon etliche zu Jüngern gemacht. Mit nur einem Vers. Es braucht nicht viel, um erfolgreich zu sein. Was dieser Mann hatte und was ich glaube, was wir brauchen, ist diese unbändige Überzeugung, dass das, was wir glauben, richtig ist. Dass wir ergriffen sind davon. Und dass wir uns freuen auf das, was uns verheißen ist. Dieser Mann hatte nur diesen einen Vers, Johannes 3, Vers 16, und hat missioniert. Ich möchte mit folgenden Versen schließen. Amos 3, Vers 6. Wollen wir uns dem stellen? Da heißt es, ist etwa ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht tut? Oder Jesaja 45, Vers 7. Der das Licht bildet und die Finsternis schafft, der Frieden wirkt und das Unheil schafft. Ich, der Herr, bin es, der das alles wirkt. Dürfen wir dann auch das, was uns zu schaffen macht, aus seiner Hand nehmen? Oder der letzte Vers, der mich immer wieder beeindruckt, Psalm 46, Vers 10 vor allem, ich lese hier auch noch rundherum. Kommt, schaut die Großtaten des Herrn, der Entsetzen verbreitet auf Erden. Ja, und so manche Nachrichten bereiten uns Entsetzen. Der Kriege beschwichtigt bis ans Ende der Erde, Bogen zerbricht und Speere zerschlägt, Wagen mit Feuer verbrennt. Lasst ab und erkennt, dass ich Gott bin. Luther übersetzt hier, der Kriege, der die Kriege lenkt in aller Welt. Das hört sich sehr schön an. Gott steuert auch diese negativen Entwicklungen. Eigentlich müsste man hier besser übersetzen, der die Kriege beendet. Das wäre so die korrekteste Übersetzung, wie ich meine. Der die Kriege beendet in aller Welt. Bogen zerbricht, Speere zerschlägt, Wagen mit Feuer verbrennt. Jedes Mal, wenn eine Sache gut ausgeht, das lerne ich aus diesem Psalm. Jedes Mal, wenn eine schreckliche Sache gut ausgeht, war Gott wieder am Werk. Jedes Mal, wenn etwas, das uns Angst gemacht hat, das uns erzittern ließ, am Ende doch gut ausgeht, dürfen wir wissen, wer da seine Finger im Spiel hatte. Ich wünsche mir für uns alle, dass wir das nie vergessen. Wir haben einen Gott, der auch den Gottlosen für den bösen Tag macht. Wir haben einen Gott, der auch die gottlosen Völker führt, die dem Volk Gottes Israel immer wieder zum Fallstrick geworden sind. Wir haben einen Gott, der auch heute noch den Völkern seine Grenzen setzt und darauf achtet, dass sie diese Grenzen nicht überschreiten. Und das bedeutet auch Grenzen in Sachen Einfluss, politische Einflussnahme, finanzielle Einflussnahme oder was auch immer. Wir haben einen Gott, der Finanzkrisen steuert. Wir haben einen Gott, der Staatsschuldenkrisen steuert. Ein Gott, der Migrationsströme steuert. Und ja, wir haben auch einen Gott, der Pandemien steuert. Ein Gott, dem das Leid, das dadurch verursacht wird, nicht egal ist. Die politischen Umwälzungen, die damit zusammenhängen, nicht egal ist. Aber der das Beste daraus machen wird. Mit jedem
Teil, den er neu ordnet in dieser Welt. Als Christen bin ich davon überzeugt, dass wir als Christen die Verantwortung haben, dass wir mit diesen Dingen verantwortlich, positiv, hoffnungsvoll umgehen. Es mag uns einiges schwerfallen. Und es wird immer wieder Krisen und Konflikte geben, Umstürze und Revolutionen oder Wahlen, die uns nicht gefallen. Das wird es immer wieder geben. Aber als Christen, ich sage das so offen und deutlich, haben wir kein Recht zu murren. Anerkennen, dass was nicht gut läuft, ja. Darüber beschweren, nein. Ich glaube sogar gerade, die schweren Momente sind die, in denen Gott das meiste bewirken kann. Gott ist und bleibt Herrscher in dieser Welt. Es ist eine geheime Weltherrschaft, die erst am Ende offenbar werden wird, aber am Ende wird deutlich werden, welch sensationelle Erfolge Gott errungen hat und dass Satan eine Niederlage nach der anderen einstecken musste. Glauben wir das wirklich? Als Christen stehen wir immer auf der Seite des Siegers. Lass uns das nie vergessen. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft Sie im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.